Ich studiere gerade Germanistik und Philosophie in Darmstadt und innerhalb dieses Studiums ist einer meiner Schwerpunkte die Religionsphilosophie, innerhalb der Religionsphilosophie die Theistik und innerhalb der Theistik die christliche Apologetik. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum erzählt er uns das überhaupt? Ich will euch heute keine Studienempfehlung geben, aber ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, was christliche Apologetik eigentlich ist. Weil ich glaube, das ist für jeden Christen wichtig. Und vielleicht können wir mal die Präsentation starten. Ja, genau. Also mein Thema heute. Konstruktiver Zweifel vom Sinn christlicher Apologetik. Und jetzt haben schon ein paar Leute gefragt, was soll Apologetik eigentlich sein? Und warum ist es überhaupt wichtig in der Predigt? Ja, man fragt sich immer erstmal, was soll das Fremdwort in dem Satz eigentlich bedeuten? Und da gibt es einen Bibelvers, der ist auf der nächsten Folie. Der ist aus 1. Petrus 3, Vers 15, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Da heißt es, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ja, und dieses Wort, was im Griechischen da steht, für Verantwortung, Verantwortung abgeben, wo wir bereit sein sollen, die Verantwortung abzugeben, das ist das griechische Wort Apologia. Das ist auf der nächsten Folie. Vielleicht kannst du mal eins weitermachen. Genau, und das ist eine gerichtliche Verteidigung, eigentlich wörtlich übersetzt, oder eine gerichtliche Antwort. Das heißt, damals im alten Griechenland, da sind diese Verteidigungsreden vor Gericht, die hießen Apologie oder eben Apologia im Griechischen. Die vielleicht berühmteste Apologie, die Apologie des Sokrates, die kann man heute noch kaufen in den Werken Platons. Aber das ist damit gemeint, ja? Und wenn dann der Text sagt, wir sollen dazu bereit sein, dann bedeutet das nicht nur bereit sein im Sinne von, na ja, ich bin mal offen dafür, wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich ihm halt von Jesus, sondern es bedeutet eigentlich wörtlich, das ist auf der nächsten Folie, vorbereitet sein auf. Genau, weil, klar, wenn ihr eine Verteidigungsrede vor Gericht haltet und vielleicht davon abhängt, ob ihr ins Gefängnis geht oder nicht, oder vielleicht euer Leben davon abhängt, ne, in Griechenland konnte man noch zum Tode verurteilt werden, dann überlegt ihr euch besser vorher, was ihr vor Gericht sagt. Ja, das fällt euch nicht so spontan ein. Und das ist das, was der Petrus hier meint, ja, dass wir vorbereitet sein sollen, darauf so eine Antwort zu geben, wenn uns jemand fragt. Und das Schlimme ist, ganz viele Christen machen das nicht. Ja, ganz viele Christen denken, okay, das ist einfach, wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich halt von Jesus, was ja auch gut ist. Aber viele Christen nehmen sich nicht die Zeit, sich vorher zu überlegen, was habe ich denn für Leute in meinem Umfeld? Was haben die für Probleme? Aus welchen Situationen kommen die? Und welche Fragen könnten daraus entstehen? Das heißt, wenn der und der auf mich zukommt, welche Frage stellt er mir und was sage ich dann? Ja, in England hat man mal vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht, als die Kirchenmitgliedschaft sehr stark zurückgegangen ist. Und dann hat man eine Umfrage gemacht darüber, warum ist es denn? Warum geht ihr nicht mehr in die Kirche? Was glaubt ihr, was die Nummer 1 Antwort war der Leute, warum sie nicht mehr in die Kirche gehen? Keine Zeit für uns? Gar nicht schlecht. Die Nummer 1 Antwort war, sie beantworten unsere Fragen nicht. Ja, und das ist genau das Ding. Und das liegt daran, glaube ich, dass sich einfach viele Christen die Zeit nicht nehmen, sich zu überlegen, was sie denn antworten soll. Ja, und dabei sind die Fragen, die kommen eigentlich oft bis immer dieselben. Ja, wie kann das denn sein, wenn es so viel Böses in der Welt gibt, dass Gott gut ist? Ist es denn so, wenn Gott alles vorhersieht, haben wir dann überhaupt noch einen freien Willen? Gibt es Gott überhaupt? Ja, das sind universelle Fragen, die die Menschen auf der ganzen Welt irgendwie beschäftigen und die immer die gleichen sind. Und das ist eigentlich zu unserem Vorteil, weil wir die Fragen eigentlich schon kennen. Ja? Aber ganz viele Christen haben damit auch ein Problem, weil sie sagen dann, das ist auf der nächsten Folie, naja, wenn ich jetzt versuche, diese ganzen großen Fragen irgendwie zu beantworten und mir irgendwie Argumente und Gründe dafür zu überlegen, dann ist es doch gar kein Glauben mehr. Ja? Ich kann das gar nicht erklären. Ich kann nicht erklären, warum es Gott gibt. Ich kann nicht erklären, warum Gott gut ist, obwohl es so viel Böses in der Welt gibt. Das muss ich einfach glauben. Man kann Gott nicht erklären. Und wenn ich es versuchen würde, dann wäre das gar kein Glauben mehr. Das wäre unbiblisch. Ja, das ist so deren Position. Und es gibt, glaube ich, viele menschliche Fähigkeiten, von denen uns klar ist, dass wir sie zur Ehre Gottes einsetzen können. Zum Beispiel Mitgefühl. Ja? Gott ist ein Gott, der in der Bibel Mitgefühl zeigt. Und dann ist uns klar, wenn wir Mitgefühl zeigen, dann ist das ein Wesenszug Gottes, den wir widerspiegeln. Und dann ist das gut. Dann ist das zur Ehre Gottes. Noch viel stärker ist es mit dem menschlichen Vermögen zur Liebe. Da ist es nämlich nicht nur so, dass Gott auch ein Gott ist, der liebt, sondern die Bibel sagt sogar, Gott ist Liebe. Ja, aber es gibt auch andere Vermögen, von denen uns vielleicht nicht klar ist, dass sie zu Gottes Ehre eingesetzt werden können oder von denen wir sogar der Meinung sind, die sind destruktiv dafür. Die stehen dem entgegen. Die können nicht nur nicht dafür eingesetzt werden, sondern die sind sogar schädlich. Und solche Vermögen sind vielleicht sogar das Vermögen des Verstandes, ja, weil wenn ich mit dem Verstand arbeite, dann suche ich mir eben Gründe und dann ist es gar kein Glauben mehr, könnte man zumindest so sehen, oder das Vermögen des Zweifels. Zweifel ist ganz schlimm. Zweifel macht den Glauben kaputt und so weiter und so fort. Ja, das sind menschliche Vermögen, von denen viele denken, das sind erstmal vielleicht schlechte Vermögen oder Vermögen, die dem Willen Gottes zumindest potenziell entgegenstehen können. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, ich würde ja gern glauben, aber ich kann es nicht. Wer von euch hat es schon mal erlebt? Ja, viele, ja. Wow, okay. Ja, es gibt eine christliche Organisation, RZIM heißt die Ravi Zacharias International Ministries, weil Ravi Zacharias das gegründet hat. Und der European CEO, Central Executing Officer von dieser Organisation, hat sich auch mal gefragt, das höre ich so oft, ja, jetzt haben sich auch echt viele Leute hier gemeldet, das kommt ganz oft, ich würde ja gern glauben, aber ich kann es nicht. Also ich frage, warum können die das denn nicht? Ja, und für sich ist er zu folgendem Schluss gekommen und hat gesagt, wenn die Leute sowas sagen, dann meinen sie sowas wie, also ich beziehe das jetzt mal auf mich, meinen sie sowas wie, Daniel, ich sehe, dass dein Glauben irgendwie positive Auswirkungen hat auf dein Leben und auf dich und dass dich das glücklich macht und das ist gut so. Aber das Problem ist, dass der Grund dafür, warum das so ist, das ist Jesus. Und Jesus, so wie du ihn dir vorstellst, gibt's eigentlich gar nicht. Also, wie nennt man Leute, die an etwas glauben, was es eigentlich gar nicht gibt? Verrückte. Also, was sie eigentlich sagen, ist, Daniel, du bist wahnsinnig. Aber du bist glücklich und wahnsinnig. Und Hauptsache, du bist glücklich und ich hätte das gern auch, aber ich müsste eben wahnsinnig werden, um das zu kriegen. Und das kann man nicht so einfach. Ja, viele Leute haben einfach diese Idee von, wenn ich glauben will, dann muss ich meinen Verstand ausschalten, weil sonst ist es ja kein Glauben mehr und dann bin ich quasi wie so ein Wahnsinniger. Und das geht doch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das biblisch akkurat ist, weil das griechische Wort, das ist auf der nächsten Folie, was oft für Glauben in der Bibel verwendet wird, ist das griechische Wort Pistis. Und das hat im Kern bedeutet das, jemandem zu vertrauen oder sich auf jemanden zu verlassen. So, Und jetzt fragt euch mal, wann ihr jemandem vertraut. Ja? Wenn ihr auf der Straße unterwegs seid, in der Stadt, dann kommt so ein Typ, den ihr gar nicht kennt, und sagt ihr, yo, leih mir mal 20 Euro, kriegst morgen wieder, kannst mir vertrauen. Dann würdet ihr sagen, nö. Warum? Weil ihr den gar nicht kennt. Ja? Das heißt, ihr braucht erstmal, damit ihr dem vertrauen könnt, damit ihr feststellen könnt, dass das ein Freund ist, braucht ihr erstmal einen Grund, den für vertrauenswürdig zu erachten. Und ich hoffe, dass keiner von euch hier sitzt und sagt, ich glaube eigentlich nur an Gott, weil andere Leute mir erzählt haben, ich soll an Gott glauben. Sondern dass jeder von euch so einen Grund hat, so ein Erlebnis, so eine Erfahrung, in der sich Gott als vertrauenswürdig in eurem Leben erwiesen hat und ihr deswegen ihm sein Leben, ihm euer Leben gegeben habt. Ja, das ist das, worum es geht im Vertrauen. Und man braucht immer erstmal so einen Grund, so einen Anlass, dass man sieht, der ist wirklich vertrauenswürdig, sonst vertraut man nicht. Ja, so funktioniert Vertrauen einfach nicht. Und das ist das Wort, was hier steht. Das heißt, Vertrauen, dieses Wort Pistis, ist ein Begriff, der überhaupt nicht funktioniert ohne Gründe. Ohne einen Grund dafür zu vertrauen. Ja, in Matthäus 22, Vers 36 bis 37, ist auf der nächsten Folie genau, da fragt jemand Jesus, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und dann sagt Jesus, naja, das erste Gebot, ne, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dann erläutert er das und das heißt, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Und er nimmt explizit den Verstand mit rein. Ja, der Verstand ist auch ein Vermögen, mit dem Gott geliebt werden kann, das man zur Ehre Gottes einsetzen kann. Ja, er sagt nicht, okay, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe. In manchen Übersetzungen steht noch mit ganzem Gemüt und so weiter. Und er sagt, ja, aber Verstand, das lass mal weg, ja. Das hat nichts mit Gott zu tun. Das ist schädlich. Lass es mal weg, sondern er bezieht es explizit mit ein. Sagt, ja, der Verstand auch. Das ist auch ein Vermögen, mit dem Gott die Ehre gegeben werden kann. Ja, und natürlich ist es auch ein Vermögen, mit dem man gegen Gott arbeiten kann, wenn man will, aber das ist mit allen anderen menschlichen Vermögen auch so. Ja, und Jesus sagt erstmal, nein, der Verstand ist auch ein Vermögen, das man zu Gottes Ehre einsetzen kann. Deswegen hat der britische Theologe William Lane Craig, ein Zitat auf der nächsten Seite, mal gesagt, we as Christian apologists do not try to win arguments, we are trying to win people by giving them good reasons to believe. That means that the training of the mind is an integrant and vital part of Christian discipleship. Ja, wir als christliche Apologisten, also Leute, die dieses 1. Petrus 3,15 ernst nehmen und uns zur Aufgabe gemacht haben, eine gute Apologia abzugeben, ist eine echte akademische Disziplin mittlerweile geworden, innerhalb der Theologie und der Theistik, der theistischen Philosophie. Ja, wir als christliche Apologisten, wir versuchen nicht, Debatten zu gewinnen, sondern Leute. Und zwar dadurch, dass wir ihnen gute Gründe geben dafür, dass man glaubt. Dass sie eben nicht glauben müssen, dafür muss man wahnsinnig sein. Ja, das bedeutet, dass das Training des Verstandes ein wesentlicher Bestandteil christlicher Jüngerschaft ist. So, ich glaube jetzt nicht, dass der Verstand wichtiger ist als alle anderen Sachen. Aber ich glaube, dass er chronisch vernachlässigt wird. Man predigt immer über alle anderen Vermögen und wie wichtig die sind. Ja, und vielleicht hört man sogar aus dem Kirchenverstand, lass mal lieber sein. Ja? Und ich glaube aber in Wirklichkeit, sagt Jesus, nein, der Verstand auch, und der ist genauso wichtig wie alle anderen Vermögen, Ja, und den zu trainieren und darauf seine Apologia zu verbessern, das ist auch wichtig in christlicher Jüngerschaft. Ja? Das bedeutet nicht, dass der Verstand das einzige Werkzeug ist oder das Wichtigste sein sollte. Und das bedeutet auch nicht, dass wir alles über Gott erklären können. Ja, dass wir jetzt all diese Probleme des Bösen und so weiter, dass wir sie jetzt alle lösen können und eine super Antwort darauf haben, aber dass wir zumindest zeigen können, dass wir nicht bescheuert sind. Ja? Und wenn wir das jetzt einsehen, wenn wir sagen, okay, ja, das ist wichtig, dann müssen wir uns natürlich fragen, wie macht man das denn? Ja? Muss ich dafür jetzt immer Theologie studiert haben? Oder Philosophie? Und das beste Beispiel, wo man sich angucken kann, wie sowas funktioniert, ist natürlich wer? Jesus, genau! Also, habe ich mal eine bekannte Stelle aus Markus 10 mitgebracht. Das ist das Gleichnis vom reichen Jüngling. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Da heißt es, und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg. Ich finde, das ist einer der erstaunlichsten Texte, für mich zumindest jetzt in letzter Zeit, des Neuen Testaments. Und man könnte jetzt erstmal fragen, hä, wieso denn? Da ist einfach so ein Typ, ja, der kommt zu Jesus und fragt, was muss ich machen? Und im Prinzip sagt Jesus, ja, gib all dein Zeug weg und folge mir nach, so wie er es bei seinen Jüngern auch gemacht hat. Ja, denk dran, einer von denen durfte nicht mal mehr seinen Vater beerdigen. Und er sagt, nö. Geschichte Ende. Ja, was ist denn daran so besonders? Ja, aber ich glaube, dass es viele kleine, aber wichtige Besonderheiten in diesem Text gibt. Also da kommt einer zu Jesus, ja, und fragt ihn, was muss ich denn machen, um ewiges Leben zu kriegen? Was ist denn die richtige Antwort? Was muss man denn machen, um ewiges Leben zu kriegen? Ja, man muss Jesus annehmen und man muss an Jesus glauben. Ja, so ganz, ganz generell gesagt. Aber das sagt Jesus erstmal nicht. Ja, das Gleichnis geht nicht so, dass jemand da hinkommt und sagt, was muss ich tun? Dann sagt Jesus, du musst an mich glauben. Dann sagt er, ah ja, okay, und vorbei. Ja, sondern er antwortet mit einer Gegenfrage, was nennst du mich gut? Und das ist komisch, wieso gibt denn Jesus nicht die richtige Antwort? Ist ja nicht so, als würde Jesus erstmal damit hinterm Berg halten. Jesus hat so Sachen gesagt wie, keiner kommt zum Vater denn durch mich. Ja, das ist nicht so was, nicht was Jesus eigentlich geheim hält, aber das ist was Jesus erstmal hier nicht sagt. Obwohl man das erwarten würde. Er sagt es erst später, aber man würde ja erwarten, als direkte Antwort auf die Frage kommt erstmal die richtige Antwort. Warum macht er das nicht? Naja, versucht euch mal reinzuversetzen in die Situation von dem reichen Jüngling. Ja, das ist Jude, der sich immer bemüht hat, Gottes Gesetzen zu folgen, der auch eine Idee hat von, er weiß, wie Gott funktioniert, so ungefähr. Ja, zum Beispiel, dass man ganz viele gute Taten tun muss. Ja, sonst hätte er ihn nicht gefragt, was muss ich machen? Was sind denn die guten Taten, die ich tun muss, damit ich in den Himmel komme? Und so funktioniert Gott, ja. Und jetzt muss ich nur noch rausfinden, was diese Taten eigentlich sind. Ja, ich weiß, dass Gott sozusagen gerecht ist und das heißt, dass Leute, die gute Taten tun, kommen in den Himmel und Leute, die böse Taten tun, eben nicht. Ja, Und okay, ich will gute Taten tun und ich will jetzt wissen, was zählt denn vor Gott als gerecht, als gut? Ja, was muss ich denn machen? Ja? Und wenn ihr jetzt dieser Typ wärt und ihr kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und Jesus würde euch sagen, du musst an mich glauben. Was würdet ihr denken? Ihr würdet denken, boah, was ein arroganter Fatzke. Ja, was für ein Typ kommt der hierher und sagt, du musst an mich glauben. Ja, das heißt, er hätte wahrscheinlich aufgrund seines kulturellen Hintergrunds den Eindruck, dass Jesus eine sehr arrogante Person ist erstmal. Das ist auch was die Pharisäer Jesus vorgeworfen haben. Wie kannst du denn sagen, dass du Gottes Sohn bist und so weiter? Ja? Und das will Jesus vermeiden. Er will nicht, dass dieser Jüngling ein falsches Bild von Gott bekommt. Und deswegen stellt er ihm erstmal eine Rückfrage. Und das ist auch komisch. Ja? Warum stellt er jetzt erstmal eine Rückfrage? Das ist übrigens was Jesus sehr oft macht. Das könnt ihr ja mal prüfen in so allen Gesprächen, die Jesus so hatte. In überproportional vielen von diesen Gesprächen antwortet Jesus erstmal mit einer Frage. Warum macht er das? Das wirkt ja für uns vielleicht erstmal so ein bisschen wie so eine Strategie. Ja, ich weiche der Frage aus, indem ich selber eine Frage stelle. Aber Jesus fragt, was nennst du mich gut? Es ist niemand gut als nur einer, Gott. Und jetzt erinnert euch daran, was wir über das Gottesbild von diesen Juden gesagt haben. Ja? Ich weiß, wie Gott funktioniert. Ich muss ganz viele Sachen tun, ganz viele gute Sachen. Dann gelte ich vor Gott auch als gut und dann komme ich in den Himmel, weil nur gute Leute in den Himmel kommen und böse eben nicht. Ja? Und Jesus sagt, nö, nur Gott ist gut. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, du kannst so viel tun, wie du willst, aber du wirst vor Gott nie als gut gelten. Nur Gott ist gut. Und du nicht, egal was du tust. Und das Erstaunliche ist ja, dass Jesus sogar sagt, was nennst du mich gut? Ja, das heißt, er sagt nicht, ja, ich bin der Gute und ich kann dir das beibringen, sondern er stellt sich erstmal, obwohl er das gar nicht müsste, in die Position des Fragenden. Er geht auf den Fragenden zu. Ja, er sagt, für uns beide gilt dasselbe, nämlich, dass nur Gott gut ist. Und das ist erstmal ganz schlimm, weil das macht das ganze Gottesbild von dem kaputt. Ja, ich habe gedacht, ich weiß, wie Gott funktioniert. Ich habe gedacht, ich muss gute Taten tun und jetzt wollte ich rausfinden, welche. Und jetzt sagt er mir, so geht es gar nicht. Ja, nur Gott ist gut. Dann kann ich ja machen, was muss ich denn dann sonst machen? Ja, und dann sagt Jesus, ah ja, die Gebote. Und dann sagt er, aber die habe ich doch gehalten und offensichtlich fehlt noch was, weil gute Taten reichen ja angeblich nicht. Ja, und erst dann gibt Jesus die Antwort, die wir eigentlich am Anfang erwartet hätten, nämlich er macht ihm dieses Angebot, folge mir nach. Ja, das ist das, was dir noch fehlt. Ja, weil er die Dringlichkeit in den Augen dieses Jünglings sieht. Es steht da, er sieht ihn an und gewinnt ihn lieb. Ja, und der Jüngling lehnt dann ab und es wird dann später im Text gesagt, er macht es, weil er traurig darüber ist, dass er alle seine Güter abgeben soll. Also er hatte viele Güter und deswegen macht er das nicht. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund dafür ist, dass er das macht. Ja? Jesus hat gerade sein ganzes Glaubenssystem, seine Lebensgrundlage total durcheinander gebracht. Ja? Und er musste das machen, damit der Jüngling überhaupt empfänglich ist für die richtige Antwort. Für dieses Folge mir nach. Ja? Bevor der Jüngling einsieht, dass sein Gottesbild falsch ist, kann er nicht für das Angebot offen sein, dass er irgendwas anderes machen soll. Weil sonst, wenn Jesus gleich am Anfang das gesagt hätte, hätte er vielleicht gesagt, nee, ich weiß doch, das funktioniert so und so, das habe ich bei den Pharisäern gelernt. Ja, sondern er musste erstmal dieses System kaputt machen und ihn systematisch daran zweifeln lassen, ob dieses System richtig ist, so dass er dieses System aufmacht und dann fragt, was muss ich denn dann machen? Er muss erstmal selber eine Frage entwickeln, bevor er offen für die Antwort ist. Ja, und dann kann Jesus ihm diese Antwort geben, die aber der Jüngling nicht annimmt, weil er so erschüttert davon ist, dass sein ganzes Glaubensbild falsch sein soll. Ja? Und ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht von euch selber, wenn euch etwas richtig doll trifft, so mitten ins Herz, und es tut weh, dann macht man erstmal zu und läuft weg. Ja, es ist eine ganz menschliche Reaktion. Und man könnte jetzt sagen, ist es nicht total hart von Jesus, ja, den so das ganze Bild von dem so kaputt zu machen. Aber Jesus ist niemand, der die Leute bei sich hält auf Kosten der Wahrheit. Ja? Jesus sagt nicht dem Jüngling irgendwas, was er hören will, damit er bei ihm bleibt und vielleicht sagt, ich folge dir nach, was aber gar nicht wirklich stimmt. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an diese Stelle, die kurz nach der Taufe Jesu ist, wo zum ersten Mal ihm ein paar Leute folgen. Und man könnte jetzt sagen, boah, Jesus, jetzt hast du die Chance, ja, zum ersten Mal mehr Leute zu erreichen als deine Jünger. Also streng dich an, dass die auch bei dir bleiben. Ja, und das Erste, was er sagt, ihr müsst mal ein Kreuz auf euch nehmen. Und alle gehen weg, weil keiner will das hören. Ja, und Jesus hat nicht nach dieser Maxime gehandelt, ich will die bei mir haben und ich erzähle denen was, was die hören wollen, sondern ich erzähle denen, was wahr ist und dann können die damit machen, was sie wollen. Ja, und jemand hat es mal in einer Predigt gesagt und dann ist mit dem Satz ergänzt, Jesus wäre in jedem Evangelisationsgrundkurs durchgefallen. Weil ganz viel von unserer Evangelisation auf, ich muss erstmal die Leute halten, fokussiert ist. Aber bei Jesus überhaupt nicht. Und das Erstaunliche ist ja, dass später die Leute ihm in Scharen folgen. Obwohl es so ist, vielleicht sogar weil es so ist, weil sie merken, bei Jesus gibt's die Wahrheit. Ja, der sagt vielleicht manchmal Sachen, die ich nicht hören will, aber ich weiß, bei ihm gibt's kein Hintertürchen, kein Kleingedrucktes, keine Haken. Ich weiß genau, das ist das, wie es wirklich ist. Bei Jesus kriegt man das Echte. Ja? Und das ist das, wohin Jesus diesen Jüngling führen will. Winston Churchill, das ist auf der nächsten Folge, Folie, hat mal gesagt, Truth is so valuable that it is often guarded by a bodyguard of lies. Die Wahrheit ist so wertvoll, dass sie oft von einer Leibwache aus Lügen bewacht wird. Und das sieht dann ungefähr so aus wie auf dem nächsten Bild, so dass wir da von außen hinkommen und erstmal durch diese Leibwache aus Lügen müssen, bevor wir überhaupt zur Wahrheit kommen. Ja? Und das Problem ist, dass wenn wir vielleicht gerade mitten in der Lüge sind, auf dem Weg zur Wahrheit, wir nicht wissen, ob wir in der Lüge sind oder in der Wahrheit. Und deswegen müssen wir immer wieder fragen. Wie ist es denn jetzt? Ja, wir müssen fragen, sind wir schon in der Wahrheit? Wir müssen immer wieder kritisch hinterfragen. Und das ist der Grund, warum Jesus für den Jüngling das Gottesbild erstmal kaputt machen muss. Ja, er sieht es in den Augen des Jünglings, der sagt, du willst zur Wahrheit, ich sehe das, aber du bist noch in der Lüge und du hinterfragst es nicht mehr. Das heißt, du merkst gar nicht, dass du eigentlich in der Lüge bist. Ja? Und ich will dir zeigen, dass du in der Lüge bist und deswegen sage ich dir, so funktioniert Gott nicht. Damit du überhaupt frei wirst, weiterzugehen. Ja? Das ist Zweifel, Jesus bringt den Jüngling dazu zu zweifeln an seinem Gottesbild, aber nicht um ihn am Ende kaputt zu machen, sondern ihn am Ende zur Wahrheit zu führen. Es ist kein Zweifel, der den Glauben zerstören soll, sondern der den Glauben zu Gott erst aufbauen soll. Es ist konstruktiver Zweifel und nicht destruktiver Zweifel. Es ist Zweifel, der zur Ehre Gottes als Werkzeug benutzt werden kann. Der destruktive Zweifel der Welt ist Zweifel an der Wahrheit durch die Lüge. Ja, ist das wirklich wahr? Du bist in der Wahrheit, aber ich bin die Lüge und versuche dir zu erzählen, dass du da nicht bist. Aber der konstruktive Zweifel Gottes ist Zweifel an der Lüge durch die Wahrheit. Du bist noch in der Lüge, aber ich habe die Wahrheit und ich zeig dir, wie es ist. Ja, klingt ein bisschen wie so ein Zitat von einer berühmten Persönlichkeit. Ist aber nicht so. Bin nur ich. Aber als ich zum Prediger ausgebildet worden bin, hat man mir gesagt, man soll immer so, es bleibt eh nie viel hängen bei den Zuhörern von dem, was du sagst. Und man soll immer so einen Satz haben, der so richtig markig ist, wo das immer hängen bleibt. Und wenn ich mir also einen aussuchen dürfte, dann wäre das der hier für die Predigt. Deswegen sage ich ihn nochmal. Der destruktive Zweifel der Welt ist Zweifel an der Wahrheit durch die Lüge. Der konstruktive Zweifel Gottes ist Zweifel an der Lüge durch die Wahrheit. Und deswegen, ich schreibe nochmal eine E-Mail. Und deswegen schreibt der Paulus auch, das ist auf der nächsten Folie, prüft alles und das Gute behaltet, weil der Paulus genau weiß, das ist so. So funktioniert das in der Welt. Ja? Und wir sind in einer Welt voller Lügen und wir sind eigentlich Kinder der Wahrheit und wir wollen immer näher zu Gott. Und dazu müssen wir aber immer prüfen, ob wir noch in der Lüge sind oder ob das schon Wahrheit ist. Und deswegen ist christliche Apologetik wichtig, weil wir uns da gegenseitig beihelfen müssen. Und weil das bedeutet auch, dass wir Zeit da rein investieren. Ja, und damit wir dann überhaupt ausgerüstet sind, für andere da zu sein. Ich gebe noch kurz ein Gegenwartsbeispiel dafür, damit ihr mal sehen könnt, wie das in der Gegenwart aussehen kann. Ich warne euch aber vor, das wird sehr technisch. Das hat aber einen Grund, warum ich jetzt dieses Beispiel genommen habe. Und zwar, mach mal die nächste Folie bitte. Genau, es gibt einen Evolutionsbiologen, der hat ein Buch geschrieben, The God Delusion, der Gotteswahn. Und da hat er ein Kapitel drin, das ist das Zentralkapitel von diesem Buch. Das ist überschrieben, Why There Almost Certainly Is No God. Warum es so gut wie sicher keinen Gott gibt. Und vor einigen Wochen, als ich noch meine Abschlussarbeit für mein Studium geschrieben habe, wo es um Glauben ging, war ich mir einen Döner holen im Laden um die Ecke. Und dann hat er mich gefragt, hey Daniel, was machst du gerade so? Hat es halt gerade so fertig gemacht und wollte ein bisschen mit mir reden. Und ich so, ja, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit für mein Studium, ja. Worüber denn? Ich so, ja, die Rolle des Glaubens in der Epistemologie. Und er dann so, ah ja, Glauben. Ich war auch mal gläubig, aber dann habe ich Richard Dawkins gelesen und seitdem glaube ich nicht mehr. Ja, das heißt, dieses Argument, was ich euch gleich zeigen werde, hat den Glauben von dem Mann kaputt gemacht. Und der Grund dafür, warum ich euch das zeige, das Argument gleich, ist, dass das Argument überhaupt nicht gut ist. Und es ist schlimm, dass so ein schlechtes Argument dafür ausreicht, dass der Glauben von dem kaputt gegangen ist. Was wäre, wenn der jemanden gehabt hätte, der ihm damit hätte helfen können? Der ihm helfen hätte können, diese intellektuelle Barriere zwischen Gott und ihm kaputt zu machen. Deswegen ist christliche Apologetik wichtig. Es ist kein akademisch abstraktes Ding, sondern es ist etwas, was Glauben retten und schützen kann. So, und jetzt schauen wir uns das Argument dann mal an, damit ihr euch auch seht, warum das schlecht ist. Okay, also wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert. P ist immer die Prämisse, also das, wovon man ausgeht in einem Argument. Und K ist immer die Konklusion, das heißt der Schluss, das, was man aus den Prämissen, die man hat, schließt. Und zunächst sagt der Dawkins erstmal, okay, ihr Christen, ihr sagt doch, Gott ist der Schöpfer des Universums. Okay, Prämisse 2. Aber etwas Erschaffendes ist immer komplexer als das Erschaffende. Das heißt, wenn ich etwas erschaffe, was weiß ich, ich töpfer jetzt einen Topf, dann schaffe ich das nur, weil ich komplexer bin als dieses Ding. Weil ich zum Beispiel denken kann und das Ding nicht. Ja, ohne das, dass ich das könnte, würde das nicht gehen. Und wenn das Ding das könnte, würde sich vielleicht wehren. Und keine Ahnung, ja? Also das ist immer so, sagt er. Etwas Erschaffendes ist immer komplexer als das Erschaffene. Also ist die erste Konklusion, die der Dawkins zieht, weil ja Gott das Universum geschaffen hat und weil etwas Erschaffendes immer komplexer ist als das Erschaffen, als das Erschaffene, ist Gott komplexer als das Universum. Soweit, so gut. Dann P3. Je komplexer etwas ist, desto unwahrscheinlicher ist es auch. Ja? Zum Beispiel, ihr könnt das euch gut vorstellen, wenn ihr etwas aus vielen Teilen zusammenbaut, dann wird es komplexer, aber dann ist es auch unwahrscheinlicher, dass es genau so sein sollte, weil es könnte ja auch irgendwie anders aus so vielen Teilen angeordnet sein. Ja? Und wir wissen ZK1, also Gott ist komplexer als das Universum, das ist das nächste. Eins weiter bitte. Genau, wir wissen ZK1 und daraus können wir dann schließen, Gott ist unwahrscheinlicher als das Universum. Aber P4, das Universum ist ziemlich, ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, das können wir alle irgendwie einsehen. Das Universum hat so viele Atome und ist so einzigartig und so eingestimmt auf uns irgendwie, das könnte auch ganz einfach irgendwie anders sein. Ja, es ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass das Universum genauso sein sollte, wie es ist. Und wir wissen aber ZK2, das ist das nächste, also die Endkonklusion, Gott ist ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen gibt es so gut wie sicher keinen Gott, sagt der Dawkins. So, jetzt hat es aber ein Problem und das findet sich auf der nächsten Folie. Der Dawkins braucht diese zwei Prämissen. Ja? Er kommt nur zu K, wenn er ZK1 und ZK2 hat. Und er braucht, um zu ZK1 zu kommen, P1 und um zu K zu kommen, P4. Ja? Also er muss annehmen, damit sein Argument überhaupt funktioniert, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und dass das Universum aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber, und das ist jetzt die letzte Folie, es ist ja nur dann ziemlich unwahrscheinlich, wenn es durch Zufall entsteht. Ja, aber wenn Gott der Schöpfer des Universums ist, ist es eben kein Zufall mehr. Gott hat nicht gesagt, oh, ich schmeiße jetzt mal alles in die Luft und dann gucke ich, was passiert. Und dann, oh, habe ich ein cooles Universum. Sondern Gott hat das alles handgemacht. Und genau deswegen ist es kein Zufall. Ja? Also, wegen P1 kann P4 nicht stimmen. Aber er muss beides annehmen, damit es überhaupt funktioniert. Das widerspricht sich aber. Wenn er deswegen aber nicht P1 annehmen kann, dann auch nicht ZK1, weil er braucht P1, um zu ZK1 zu kommen. Er braucht ZK1, um zu ZK2 zu kommen. Und er braucht ZK2, um zu K zu kommen. Also ist das ganze Argument eigentlich ziemlich bescheuert. Nur deswegen, weil sich die zwei Prämissen widersprechen. Und das kann man eigentlich relativ leicht erkennen. Ja, dass es eben kein Zufall ist, dass das Universum entsteht und es nur deswegen unwahrscheinlich ist, wenn es Zufall wäre, aber es eben kein Zufall ist, weil Gott es geschafft hat, das ist eigentlich relativ einsichtig. Aber scheinbar war niemand da, der das dem Mann hätte erklären können. Und dann hätte der seinen Glauben noch jetzt vielleicht. Ja, ich meine, der Mensch war Moslem, aber es hätte genauso guten Christen auch treffen können. Ihr könnt euch da mal auf Amazon die Rezension durchlesen, wie toll die das Argument alle finden. Das ist unglaublich. Ja, dabei ist es logisch widersprüchlich und das kann man ganz einfach zeigen. Ja, was wäre, wenn er sich damit richtig hätte auseinandersetzen können, wenn jemand ihm helfen hätte können. Ja, in unseren westlichen Systemen leben wir in Systemen, die viel stärker als in anderen Ländern intellektuelle Barrieren zwischen uns und Gott stellen. Ja, das, was in Afrika oder in der dritten Welt generell an materieller Armut ist, das ist hier im Westen oft an geistlicher Armut, weil zwischen uns und Gott diese Barrieren, die vielleicht von solchen Argumenten aufgestellt werden, stehen. Und das ist dann schlecht für uns, weil eigentlich unsere Seele dafür gemacht ist, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Was glaubt ihr denn, warum statistisch gesehen jeder dritte Mensch im letzten halben Jahr ein psychisches Problem hatte? In anderthalb Jahren hatte jeder von euch in diesem Raum statistisch gesehen mal ein psychisches Problem. Warum? Weil wir genau in so einem System leben. Und weil Psyche, das griechische Wort Psyche, nichts anderes ist als das griechische Wort für Seele. Und unsere Seele wird durch solche Barrieren irgendwie von Gott getrennt, in destruktiven Zweifel geführt. Ja? Und dann geht's uns schlecht. Daher kommt es. Und hätte er konstruktiven Zweifel gehabt, dieser Mensch, nämlich Zweifel an dem Argument von Dawkins, dann wäre das nicht passiert. Deswegen müssen wir 1. Petrus 3, Vers 15 ernst nehmen. Das heißt nicht, dass wir alle Theologie studieren müssen, aber es heißt, dass wir uns Zeit nehmen, uns vorzubereiten auf die Fragen von den Leuten in eurem Umfeld. Und dass wir vielleicht doch mal ein Buch darüber lesen. Ja, es geht nicht darum, alles über Gott zu erklären, aber die Barrieren zwischen Gott und Mensch aufzulösen, sodass wir eine ausgewogene Apologetik haben, die auf allen Ebenen die Menschen anspricht, so wie das sein sollte. Ja, so wie Jesus auf allen Ebenen die Menschen angesprochen hat und auf allen Ebenen die Menschen auch erreicht hat. Amen.